Ich will am Anfang einfach mal beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir, dass wir von deinem Wort lernen dürfen, dass wir von deinem Wort hören dürfen. Und du siehst heute das Thema an und du möchtest heute zu den Leuten reden. Du möchtest zu mir heute reden und ich möchte dein Sprachrohr werden. Amen. Das Thema heute soll Gehorsam sein. Es wird kein Thema sein, wo einer von oben runtersteht und sagt, wenn ihr nicht, dann aber. Es soll eher in die Richtung gehen, dass wir gemeinsam anschauen, was Gehorsam bewirken kann, was Gehorsam ist. Und wir werden uns an ein paar Beispielen da entlang führen lassen. Schlussendlich soll es in die Richtung gehen, und das ist eigentlich auch die Überschrift, wir sollen Segen erhalten durch geistlichen Gehorsam. Ich lese aus Lukas 6, 46 bis 49 das Gleichnis vor. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baut und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne den Grund zu legen, und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Das Wort Gehorsam hat in der deutschen Sprache mittlerweile einen ziemlich negativen Touch bekommen. Geschuldet vielleicht auch durch die geschichtlichen Ereignisse, die wir vor 70 Jahren hatten, ist es aber auch so, dass es ja doch auch in der Gesellschaft immer mehr liberaler wird, immer mehr eine Kannbestimmung, dass ich mich vielleicht auch jemandem mal unterordne. Aber es ist im geistlichen Sinne, sagt Gott ganz klar, wer mir gehorsam ist, da sieht in seinem Leben einfach Segen vor. Und in diesen geistlichen Gehorsam, da möchte ich heute reingehen. Mir geht es nicht in den weltlichen Gehorsam oder vielleicht sogar in den militärischen. Das ist eine ganz andere Sache und hat mit dem guten Willen und mit dem Plan, den Gott mit Gehorsam verbindet, erstmal nichts zu tun. Wir können in verschiedenen Stellen einfach mal sehen, warum Gott diese Sache mit Gehorsam so wichtig ist. Zuerst erwähnt es in den 10 Geboten, ziemlich am Anfang, 2. Mose 20, Vers 6, steht da was drin. Gleichzeitig sagt auch Gott selber, für das, dass er als Wesen doch auch sehr, eifersüchtig auch ist vielleicht, im positiven Sinne. Gott zu gehorchen ist wichtiger als den Menschen. Da lesen wir das in der Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es geht nicht im Sinne darum, dass die Welt uns unwichtig ist oder dass wir uns an die Welt, an weltliche Gesetze nicht halten. Ganz im Gegenteil. Aber es geht darum, dass wir Gehorsam da üben, wo Gottes Plan es vorsieht, dass wir das Evangelium weitergeben, dass wir uns in diesem Punkt nicht den Mund verbieten lassen. Oder dass wir Angst haben, dass unser Ruf kaputt geht, weil wir so wichtig sind und dass unsere Person so wichtig ist und das vielleicht Schaden nehmen könnte, wenn wir von Gott reden. Gleichzeitig aber auch ist Gehorsam unser Fundament vom Glauben. Abraham, aber auch die Nachfolger von Jesus, haben Gehorsam gelernt. Sie haben gezeigt, dass wenn Gott oder wenn Jesus was gesprochen hat, dass sie es umgesetzt haben. Und darin war eigentlich nur die Stärkung ihres Glaubens dann auch gesehen. Gottes Gehorsam ist deswegen so wichtig, weil er was Gutes vorhat mit uns. Mit jedem Einzelnen. Er möchte, dass dein Leben gesegnet ist. Und dass dein Lebenshaus das wie in diesem Gleichnis drin steht, auf einem festen Grund steht. Gleichzeitig aber auch soll es eine Art Vertrauensbeweis sein. Vertrauensbeweis ihm gegenüber. Warum dieser Vertrauensbeweis, kommen wir nachher in den anderen Unterthemen mal genauer drauf. Wir wollen ein paar Punkte ansprechen, insgesamt 4 Stück. Aber es ist immer wichtig, und das möchte ich euch ganz, ganz deutlich sagen. Und was wollen wir auch im Hinterkopf während der Predigt einfach immer im Hinterkopf behalten. Jesus erwartet einmal nichts, was er nicht selber schon durchlebt hat. Gerade in Bezug auf Gehorsam. Jesus hat selber Gehorsam gelernt erstmal, wie er auf die Erde kam. Hebräer 5, Vers 8. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und in Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Gehorsam ist ein Lernprozess. Und Gott lässt da Zeit dazu. Und das ist das Schöne daran. Wollen wir uns mal verschiedene Gehorsamsschritte oder Bereiche, was Gehorsam betrifft, einfach mal anschauen. Ich habe das mal aufgeschlüsselt. Da geht es darum, einmal der sofortige Gehorsam. Gucken wir uns mal ein bisschen Abraham an. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, steht im Hebräerbrief 11, Vers 8. Abraham hat den Auftrag bekommen, die Anweisung von Gott loszuziehen. Und Abraham hat nicht lange überlegt. Der hat alles zusammengepackt, hat seine Heimat verlassen, seine Freunde verlassen, bestimmt auch eine gewisse Sicherheit verlassen und hat die Aufgabe angepackt. Gott hat gesprochen und Abraham packte. Es war sofort, es war kein langes Überlegen. Und warum hat er das gemacht? Vielleicht hat er ein mulmiges Gefühl gehabt, vielleicht war ihm da irgendwas auch nicht so ganz klar und ein bisschen skeptisch. Aber er hat darauf vertraut und er hat dadurch einfach Gott gehorchen können, weil er Gott vertraut hatte. Und das war so der Schritt, was der Glaubensvater ihn ausgemacht hat dann. Man spricht ja davon, dass Abraham der Glaubensvater ist. Und das war so der Anfang für ihn. Und jetzt kann man denken, jawohl, Abraham war gehorsam, er ist ausgezogen, Gott hat es gesehen, Strich drunter, Pluspunkt, fertig, aus. Da hat es aber bei Abraham noch nicht aufgehört. 20 Jahre später ungefähr, nach der Auswanderung von Abraham, lesen wir im 1. Mose Kapitel 17, dass Gott wieder auf Abraham zukommt und ihm erklärt, dass er einen Bund mit ihm schließen möchte. Und dieser Bund sollte in Form der Beschneidung aussehen. Vers 22, als Gott ausgeredet hatte, verließ er Abraham. Noch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren oder von Fremden gekauft worden waren. Genau wie Gott es angeordnet hatte. Auch Abraham ließ sich beschneiden. Er war 99 Jahre alt und sein Sohn Ismael 13 Jahre. Noch am gleichen Tage. Er hat nicht gewartet. Gott hat das Gespräch beendet und Abraham legte los. Ich habe jetzt nicht genau rausfinden können, welche Uhrzeit es war. Es steht auch nichts drin, wie sich Abraham gefühlt hat. Es geht nicht darum, wie unsere Gefühlslage ist, was für Umstände es sind. Es ist manchmal an der Zeit, dass Gott spricht und wir sollen es tun, ohne langes auf die lange Bank zu schieben. Gehen wir mal ein bisschen in die Praxis rein. Wie sieht es bei unseren eigenen Kindern aus? Wie sah es bei dir mal als Kind aus? Wenn ich so meinem Kind einen Auftrag gebe, Spülmaschine ausräumen oder Müll runterbringen, habe ich eigentlich so schon den Anspruch drauf, dass mein Kind das eigentlich jetzt macht. Weil ich gebe ihm jetzt den Auftrag, das soll es nicht in 5 Stunden machen. Jetzt soll der Müll runter, jetzt soll die Spülmaschine ausgeräumt werden. Mach es doch bitte. Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Wie oft müssen wir es dann oft immer sagen? 2-mal, 3-mal? Ja, oder wir machen es selber. Kommen wir nachher noch drauf. Wie war es bei Jesus? Nächstes Beispiel. Jesus hat auch nicht gewartet. Er hat sich nicht zweimal bitten lassen. Im Gebet hat er gerungen. Er war im Garten Gethsemane, hat mit Gott gebetet. Er hat versucht, vielleicht den Kelch an sich vorübergehen zu lassen, weil ihm klar war, was auf ihn zukommt. Aber schlussendlich war ihm der Wille Gottes klar und er hat ihn ausgeführt. Wie oft ist es bei uns mit Gott? Wie oft ist es, dass er dir schon mal 1, 2, 3 Aufträge gegeben hat, die eigentlich klar verständlich waren? Wir hatten vor kurzem die Predigt, wie Gott zu uns redet. Es muss nicht immer die Stimme aus dem Himmel sein. Die Bibel ist voll mit seinen Anweisungen. Und wie oft hat er das wiederholt, bis wir ihm nachgekommen sind? 3-mal? 10-mal? Öfters? Da ist vielleicht auch manchmal die Sünde in unserem Leben, die bereinigt werden müsste. Wo Gott immer wieder seinen Finger drauflegt und anstupst und sagt, hey, da ist was in deinem Leben, was nicht so ganz in Ordnung ist. Dreh dich da nochmal um 180 Grad. Bring die Sache in Ordnung. Aber vielleicht sind wir an dem Punkt da nicht so ganz bereit, diesen Gehorsamschritt zu gehen. Dass wir sagen, kann ich noch nicht lösen, diese Sache. Unser Leben wird aber erst dann gesegnet, wenn wir uns daran gewöhnen, uns nicht 2 oder 3-mal was von Jesus sagen zu lassen. Mir ist selber schon aufgefallen in meinem eigenen Leben, wie viel Segen mir schon eigentlich durch den Lappen gegangen ist. Wie viel Segen ich mir schon selber beraubt habe, weil ich an meinem eigenen Willen festgehalten habe und ich meinen Kopf durchgesetzt habe. Wie oft saß ich im Zug, in einer Abteilung drin oder mit anderen Personen und hatte das Gespräch und denke, ja, jetzt ist was dran, von Jesus zu erzählen. Du hast es selber auf dem Herzen vielleicht und denkst, ja, komm, jetzt, die Person kennst du ja nicht einmal. Wenn es schief geht, die siehst du nie wieder. Aber du tust trotzdem nicht. Und vielleicht war das die letzte Chance für diese Person. Ich habe 1, 2 Geschichten mitgekriegt und gelesen. Da ging es darum, dass eine Person kurz vorm Selbstmord stand und da ist ein Christ hingegangen, hat mit ihm gesprochen, hat mit ihm geredet, weil er den Eindruck hatte, ich muss mit dieser Person reden. Und schlussendlich war das der Schritt, dass diese Person von ihrem Gedanken weggekommen ist. Hätte diese Person, dieser Christ gesagt, nee, mache ich nicht. Oder ist es jetzt so richtig um diese Uhrzeit, unpassend? Es wäre die letzte Gelegenheit gewesen für diese Person. Wir sollen klare Aufträge, die wir auf dem Herzen haben, nicht vor uns wegschieben, nicht auf die lange Bank setzen oder denken, es kommt eine bessere Gelegenheit, eine bessere Zeit. Eine gelegenere Zeit und eine bessere Zeit heißt heute, heißt jetzt. Ich habe ein Zitat aus dem Internet raus. Ein älterer Glaubensbruder wurde gefragt. Robert ist selber heute leider jetzt nicht da, aufgrund seiner Gesundheit. Aber Robert ist da so. Heute ist er nicht da. Jetzt kann ich auch mal Positives über ihn sagen, ohne dass er gleich rot wird und immer sagt, das musst du doch nicht sagen. Aber dieser ist so ein Glaubensbruder für mich. Ja, der Robert, wenn er vor mir steht und denkt, ja, das ist so dieser Mann, der in seinem Umfeld wirklich Segen ausstrahlt, der für sein Umfeld da ist und einen inneren Friede aus sich rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ihn auch so fragen würde, so wie dieser Glaubensbruder in der Gemeinde gefragt worden ist, worin sein Geheimnis in seinem Leben besteht, da hat dieser Glaubensbruder geantwortet, ich habe mich daran gewöhnt, mir von meinem Heiland nie etwas 2-mal sagen zu lassen. Das ist so ein Moment, den für mich in meinem Leben umsetzen möchte, wo ich sage, wenn ich diesen Eindruck habe, wenn ich dieses Gefühl entwickle, wenn Gott zu mir spricht, durch sein Wort, durch eine direkte Zusage, dann möchte ich mich aufmachen und sofort gehorsam sein und diesen Schritt gehen im Glauben. Wenn du heute da bist, der sagt, ich habe das schon lange auf dem Herzen, auch mal eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen, für Gott zu treffen. dann schieb es nicht auf die lange Bank und wartet auf die bessere oder die nächste Möglichkeit. Sei auch dort gehorsam und Gott wird seinen Segen in dein Leben setzen. Er wird einen Frieden in dein Leben pflanzen, der, ja, auf dem du aufbauen kannst, der ein festes Fundament in deinem Leben sein wird. Der zweite Part geht um freudigen Gehorsam. Wir wollen lernen, gerne gehorsam zu sein. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir anfangen, dass wir Gottes Willen auf eine Waage legen, dass wir abwägen, wie schwer oder leicht es mit der Ausführung aussieht, und ob wir es dann auch davon abhängig machen, ob wir diesen Auftrag, diese Anweisung ausführen, werden wir ganz schnell merken, dass wir auf dem Holzweg sind. Ich habe mal so ein Beispiel mir rausgesucht. Wenn wir wirklich jemanden lieben, fällt es nicht schwer, Dinge zu tun, die dem anderen gefallen. Oder? Gut. Wenn ich jemanden liebe, bin ich eigentlich bereit, mein eigenes Ich, mein Ego in den Hintergrund zu stellen. Das sieht man am besten an Ehepaare, die zusammen sind. Ja? Ich habe mal ganz banale und so allgemeine Punkte aufgegriffen. Da fängt man an, die Zahnpastatuben zuzumachen, was man sonst immer nie gemacht hat. Der Klodeckel wird zugeklappt oder runtergeklappt. Schlussendlich mal ist bereit, Dinge zu verändern, die man vorher nie gemacht hätte. Die Wohnungseinrichtung vielleicht, ja, wo man gesagt hat, klar mache ich das. Und wir stellen meine Möbel irgendwo in den Keller runter. Würden wir daraus den Schluss ziehen, dass das Ganze viel zu aufwendig ist, viel zu schwer ist, das umzusetzen, das durchzuführen, wäre doch irgendwann mal die Frage da, ist da wirklich echte Liebe zu dieser Person? Oder ist es nur irgendwas Oberflächliches, ohne wirklich festen Grund, ohne ein Fundament? Gottes Wille ist nicht schwer. Er ist vielleicht nicht unbedingt einfach. Das mag sein. Das behauptet Jesus auch niemals. Aber er ist nicht schwer, weil er lässt uns nicht alleine. Gott will nur dein Bestes. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte in einer Beziehung mit dir leben. Und er will unser Wohl auf Zeit und in Ewigkeit. Der Wille Gottes wird dann schwer, für dich persönlich, für mich, wenn wir an unseren eigenen Willen festhalten. Wenn ich in einen Konflikt komme, was ist mein Wille, was ist Gottes Wille, und das nicht miteinander harmoniert. Bin ich aber bereit, dass mein Wille, dass mein Ego in den Hintergrund zu stellen, dann habe ich eine ganz andere Haltung dem Gehorsam einfach gegenüber. Dann bin ich ganz anders gewillt, etwas zu tun. Wenn meine Frau was zu mir sagt, kannst du dieses oder jenes erledigen, wird sie ganz schnell erkennen, mit welcher Motivation ich es tue. Ob meine Unterlippen nach oben ziehen? Ja. Die Augen rollen? Oder ein Und ja, das kommt vor bei mir. Könnt ihr nachher mal fragen. Das ist immer wieder mal so. Ich mache vielleicht den Auftrag auch. Ich führe es aus. Aber die Einstellung, wie ich es tue, denkt sie sich dann, und leider ist es dann auch so, dass es immer wieder dann sagt, dann mache ich es selber. Sie ist mit so einer Einstellung, wie ich ihr gegenüber diesen Auftrag ausführe, vielleicht nicht wirklich zufrieden. Und sie sagt dann auch vielleicht, ist das wirklich Liebe? Oder ist da wirklich eine Bereitschaft da, was für mich zu tun? Nicht immer, würde ich jetzt mal behaupten. Also in der Hinsicht, dass einfach diese, durch mein Verhalten diese Frage aufkommt. Gott ist zum Glück da anders gepolt. Er hat viel mehr Geduld mit uns und viel mehr Liebe und viel mehr Gnade und Weisheit und er schreibt uns da nicht immer zu schnell ab, wie wir Menschen das vielleicht uns gegenseitig tun. Aber trotzdem stelle ich mir da persönlich die Frage, wie empfindet Gott, wenn wir so ungern gehorsam sind, wenn es mit einer Qual zusammenhängt, dass wir sagen, oh, jetzt will der schon wieder was von mir. Ich möchte doch endlich meine Ruhe haben. Mir ist ganz wichtig, dass wir immer wieder dran denken, Gottes Wille ist ein guter Wille. Er möchte nicht uns unterdrücken oder sonst irgendetwas. Er hat einen Plan, er hat Gnade für uns und sein Plan ist ein vollkommener Plan. Ich möchte es nochmal an einem Bild deutlich machen, warum Gott immer wieder Gehorsam von uns fordert und darum wir auch freudig diesen Gehorsam ihm gegenüberbringen. Stellt euch vor, wir gehen eine Straße entlang, haben ein Kind an der Hand, das Kind läuft irgendwann vorne weg, rennt zu, vor dieser Straße oder an der Straße ist eine Kreuzung und das Kind will schon drüber springen. Und ihr schreit, stopp! Das Kind hat jetzt genau zwei Möglichkeiten. Anzuhalten oder sich zu überlegen, was will denn der da hinten schon wieder von mir? Warum schreit denn der so? Der will mich schon wieder einschränken. Der will mir Angst machen vielleicht. Der will mich verunsichern. Schlussendlich, der Hintergrund, warum ihr Stopp schreit, ist, dass ihr schon das Auto seht, was von rechts oder von links kommt. Und wenn das Kind weiterläuft, wird es Schaden nehmen. Und wenn das Kind gehorsam ist, folgt, wartet, bis ihr da seid, es nimmt euch an die Hand, ihr lauft gemeinsam über die Straße, wird es sicher ankommen. Und so ist es mit uns Menschen auch. Gott will uns nicht einschränken, Gott will uns keine Grenzen aufzeigen. Er möchte, dass wir sicher das Ziel erreichen. Und aus diesem Gedanken heraus, aus dieser Liebe, die er uns entgegenbringt, wollen wir freudig ihm diesen Gehorsam übergeben, weil er aus einer Liebe heraus uns sagt, wo es lang geht. Jesus gebietet uns nichts, was uns quälen könnte. Er möchte nur das Beste für uns. Matthäus 7, Vers 11 steht drin, diese Gaben, die Gott für uns hat, wo er einfach sagt, wenn wir als irdische Väter und Mütter und Eltern unseren Kindern gute Gaben geben, so tut es Gott doch viel mehr aus dem Himmel heraus. Und das sollen wir festhalten. Dieser Gehorsam geschieht aus einer Liebe zu uns heraus, die wir freudig entgegenbringen sollen mit unserem Gehorsam. Wir wollen Jesus als Vorbild nehmen. Wir wollen ihn als denjenigen nehmen, der wirklich vor uns da ist und der vor uns das durchgemacht hat und gelebt hat. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Das war nicht seine eigene Idee. Ich glaube nicht, dass er irgendwann mal zu Gott gesagt hat, Vater, komm, du hast gerade nichts Besseres zu tun. Ich habe da mal eine Idee, mir ist langweilig im Himmel, ich gehe jetzt runter auf diese Erde und tu da etwas. Er hatte eine gute Zeit mit dem Vater. Er war in der Herrlichkeit schon und er hat diese verlassen, im Gehorsam. Der Teufel hat ihn versucht. Er hatte Hunger, er hatte Durst, die Tage, die Wochen. Und trotzdem war er gehorsam und hat festgehalten. Menschen haben ihn immer wieder bedroht, haben ihm zugesetzt. Und trotzdem hat er an seinem Weg festgehalten. Und schließlich ging er ans Kreuz. Er nahm den Kelch, er ist ans Kreuz gegangen, im Gehorsam. Er trug die ganze Strafe der Menschheit auf sich, aus Liebe und schlussendlich aus diesem Gehorsam seines Vaters gegenüber. Er hat seinen eigenen Willen aufgegeben. Er hat seinem Vater vertraut. Und warum hat er das Ganze gemacht? Schlussendlich nicht, weil er es konnte. Weil er seinen Vater liebte. Lasst uns in die Schule gehen, die Jesus vorgelebt hat. Lasst uns lernen, auch wenn es schwerfällt, gerne Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem Auftrag, den Gott uns gibt, dass wir ein freudiges Ja drin haben, ein freudiger Gehorsam. Egal wie hoch der Preis ist, egal was es kostet. Schlussendlich, Jesus war derjenige, der sein Leben für uns verloren hat. Durch seinen Gehorsam sind wir heute errettet. Durch seinen Gehorsam habe ich die Ewigkeit, wo ich es überhaupt nicht verdient hätte. Der nächste Punkt. ganz gehorsam sein. Ich glaube, dieser Schritt ist so doch eine der größeren Hürden, die ihr vielleicht tun durchlebt. Aber wir wollen nochmal uns am Beispiel Abrahams anschauen. Er hat den Auftrag bekommen, diese Beschneidung durchzuführen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Es wurde niemand verschont. Und Abraham war vorne dabei, mit 99 Jahren. Er hat bei sich keine Ausnahme gemacht. Er hat als Vorbild dann gelebt und hat gesagt, wenn ich es von den anderen verlange, muss ich bei mir anfangen. Und das ist so ein Bild, so, er wusste, es wird mit Schmerzen zusammenhängen. Es wird nicht einfach sein, diese Ausführung Gottes, seinen Willen durchzuführen. Es wird schwierig sein, aber er hat es trotzdem nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, Gott gab den klaren Befehl und Abraham hat ihn ausgeführt. Er hätte vielleicht auch sagen können, jawohl, ich als Stammesvater, ich habe es verstanden, ich muss meine Sippschaft dementsprechend unter den Bund Gottes ziehen, ich habe schon einen mehr oder weniger direkten Draht zu Gott, ich muss das vielleicht nicht machen. Und hätte es für sich anders auslegen können. Er hätte es für sich auslegen können, ja, ich bin davor verschont vielleicht, ich muss es nicht tun. Aber er hat gesagt, nein. Gott hat gesagt, alles, was männlich ist. Und er hat sich dazu gezählt. Sieht vielleicht bei uns genauso ähnlich aus, dass wir manchmal an den Punkt kommen, dass sobald es mit Schmerzen zu tun hat, sobald es unangenehm wird, dass wir doch einfach schnell ausweichen, dass wir uns einen Weg suchen, Kompromisse gehen, wo wir sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich gehorsam sein und danach wurschtle ich mich da irgendwie durch. Nehmen wir einfach mal so ein paar Beispiele. Warum Sex nur in der Ehe? Daran hält sich kein Mensch mehr in der Welt. Brauche ich nicht. Notlügen. Ich muss Notlügen doch irgendwie eingehen, ich muss irgendwie doch schauen, dass ich in dieser Arbeitswelt vorankomme, ich muss Abschlüsse festhalten, ich muss Karriereleiter hochspringen und das sind doch die ein oder andere Notlügen, sind doch da völlig in Ordnung, damit ich da vorankomme. Vielleicht ist aber auch eine Angst da, die bedeuten könnte, dass wenn ich Klarheit schaffe, dass wenn ich mich zu gewissen Sichtweisen positioniere, dass dabei Freundschaften zerbrechen können. Dieses ganze Konstrukt aus Kompromissen und Durchmogeln, kann ich euch eins sagen, das redet euch der Teufel ein. Das ist derjenige, der ein ganz großes Verlangen danach hat, euch von diesem Gehorsamschritt wegzubringen. Weil er weiß, was es bedeutet für uns als Menschen, wenn wir Gott nicht gehorsam sind, werden wir verlieren. Er gibt einfach vor, zu sagen, ja, Gott wird es nicht schon so ernst nehmen mit der ganzen Sache. Und ich denke, ihr werdet schon heraushören, wo das angefangen hat. Bei Adam und Eva. Da hat es angefangen mit diesem, hat Gott das wirklich so gesagt? Glaube ich nicht. Und so peu à peu von diesem Gehorsamschritt wegzuführen. Und das Resultat daraus bezieht sich, oder ist ganz einfach. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind, kann es auf die lange Distanz gesehen zum Tod führen. Und Gott ist ein ganz klarer Gott. Er gibt Anweisungen und möchte diese auch umgesetzt sehen. In 1. Samuel Kapitel 15 geht es darum, wie Gott Saul den Auftrag gibt, gegen die Amalekiter vorzugehen, dieses Volk zu strafen für das, was sie bei der Auswanderung der Israeliten vorher gemacht haben. Und Saul sagt, jawohl, stellt ein Heer auf von, ich meine, 200.000 Mann, geht los, vernichtet dieses feindliche Heer, hat einen Sieg errungen und Gott hat den Auftrag gegeben, alles, was unter diesem Volk steht, auszulöschen. Das war der Auftrag. Schlussendlich hat Saul sich aber gedacht, na, ich finde es aber viel besser. Ich könnte den König gefangen nehmen, den kann ich vorführen, dann zeigt man, sieht jeder, wie groß und wie stark ich bin. Die ganzen Schafe, das ganze Opfertier, was da war, die sind fett, die sind gut gebaut. Da wird sich Gott bestimmt freuen. Die nehme ich alle mit nach Israel zurück. Ich opfer diese. Und schlussendlich kam Samuel nachher zu Saul und hat gesagt, das, was du getan hast, du hast nur ein Stück ausgeführt. Aber den anderen Teil, den hast du einfach mal ausgeblendet. Da hast du deinen Willen durchgesetzt. Und schlussendlich verwarf Gott Saul. Er durfte noch ein paar Jahre König bleiben. Aber wir wissen alle, nach Saul kam David. Wenn wir die Anfangsstelle nehmen von unserem Gleichnis, lesen wir, was es bedeutet, auf diesem festen Grund zu bauen. Wir hören und tun, was Gott sagt. Ich denke, das ist das ganz Wichtige, dass wir darauf diesen Schritt gehen, dass wir nicht uns irgendwie durchmogeln, sondern dass wir sagen, Gott, das, was du sagst, das möchte ich ganz ausführen, zu 100%. Und nicht noch mein eigenes Ding dazu bringen oder denken, ich bin schlauer wie Gott. Ich habe viel bessere Ideen. Wenn wir mit dem Ranger unterwegs sind und da unsere Zelte aufstellen, dann kann man das immer ganz praktisch erfahren, was so passiert, wenn man sich an manche Dinge nicht hält. Und wir haben schon erlebt, wenn wir unsere Jürten aufstellen, dieses schwarze große Zelt, die steht wunderbar mit einem kräftigen Dreibein in der Mitte. Die Zelte sind abgespannt, wunderbar. Wirklich alles fest, bombensicher. Die Sonne strahlt, ein wunderschönes Wetter. Und wir sagen, ja, Zelt ist fertig. Die, wo aufgebaut haben, ja, passt, alles gut. Heringe alle drin, wo sie hingehören, ja, alles richtig. Und der Sturm kommt in der Nacht. Und auf einmal merkt man, dass man die Verankerung vergessen hat an den Zeltplanen, die außenrum sind. So, und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn der Wind mal einen Weg gefunden hat, unter dieses Zelt rein. Jetzt brauche ich meine Physiker, meine Materialverantwortlichen. Wie viel Quadratmeter habe ich? Ich glaube, über 20. Locker, was dieses Hirtendach aushält. Und da kommt ein Wind rein und bläst dieses Zelt nach oben. Jegliche Seilkonstruktion an den Seiten, das Treibern, das fällt einfach nur zusammen. Wie ein nasser Sack. Und was ist passiert? Man hat diese Aufbauanleitung, diese Anweisung, alles fest zu verstreben, nur halbherzig ausgeführt. Nur zum Teil. Und im Sturm hat sich dann einfach gezeigt, was passiert ist. Dass wenn mal Probleme kommen, dass eben meine Konstruktion, die so wunderschön aussieht, kaputt ist. Es hält einfach nicht. Und so ist es mit dem Gleichnis, wie Jesus unser Lebenshaus sieht. Dass wenn wir alles vielleicht ja, schön hingestellt haben, dass wir ja, von außen eine tolle Fassade haben, aber eben nur in gewissen Dingen gehorsam sind und manche Dinge eben ausblenden, dann wird dieser Sturm peu à peu seinen Weg finden. Wassermassen. Ihr habt schon mal Überschwemmungen vielleicht gesehen. Es fängt mit so einem kleinen Ringsaal an. Und das Wasser bahnt sich seinen Weg. Immer größer, immer mehr. Und das ist so, wenn ich irgendwo was in meinem Leben habe oder Dinge ausblende, wo ich sage, ja, da möchte ich Gott nicht gehorsam sein. Da kommt peu à peu dieses einschneidende Erlebnis und es wird immer größer. Und schlussendlich stehen wir Menschen dann irgendwann vor unserem Scherbenhaufen und denken sich, was ist hier passiert? Ich denke, auch Jona hat sich irgendwann mal gefragt, wäre es nicht vielleicht angenehmer gewesen, direkt nach Ninive zu gehen, anstatt den Umweg zu machen über den Fischmagen. Er ist irgendwann nach Ninive gegangen, ja. Und das ist ja das Tolle. Gott hat einen Plan, er wird ihn durchführen. Er wird es machen. So oder so. Da können wir gar nicht anders uns dagegen wehren. Das ist ja das Tolle, irgendwie. Die Frage ist halt nur, machen wir es uns manchmal selber schwer? Also wenn ich an Jonas Stelle gewesen wäre und ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, die Menschen wären nicht so ekelhaft und stinkend und sonst irgendwie auf mich zugekommen, wie das jetzt in diesem Magen gerade ausschaut. Dann hätte er gesagt, das hätte ich auch einfacher haben können. Weil schlussendlich nach Ninive ist er trotzdem gegangen. Wollen wir uns echt diese ernsthafte Frage stellen? Haben wir in unserem Leben noch Dinge, wo wir sagen, bin ich Gott noch nicht ganz gehorsam? Da gibt es noch Dinge, die in meinem Leben geklärt werden müssen, wo ich noch meinen Willen durchsetze und ich sage, ja, ich bin da vielleicht noch schlauer wie Gott. Dann wäre das heute so ein Tag, das vielleicht auch Gott zu bringen. Wollen wir uns den letzten Punkt noch anschauen? Segen durch Gehorsam. Dann, wenn wir wirklich gehorsam sind in Gott oder für Gott, dann will er unser Leben segnen. Und diese Verheißung hat er uns zugesagt. Und in Johannes 14, Vers 21 steht, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Als Jesus sich taufen ließ, bestätigte er durch diesen Schritt seine Bereitschaft zum vollen Gehorsam. Den vollen Gehorsam, den schweren Weg nach Golgatha zu gehen. Und Gott sprach zu ihm in dem Moment, dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus war in diesem Schritt gehorsam. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir gehorsam Gott gegenüber sind, dann werden wir Wohlgefallen beim Vater finden. Abraham hatte den Auftrag und Gott sprach zu ihm, geh mit deinem Sohn und opfer ihn. Wir hatten das letzte Woche auch, wo es ein sehr spezieller, ein sehr für mich sehr krasser Auftrag ist und ich mit dem Gedanke mich auch noch nicht so wirklich persönlich anfreunden kann. Aber schlussendlich, es war erstmal Gottes Aussage. Und Abraham zog los über mehrere Tage und er hat an diesem Gedanken festgehalten, an diesem Gehorsam. Und im letzten Moment hat Gott ganz klar gesagt zu Abraham, ich wollte nur sehen deine Bereitschaft. Ich wollte nur sehen, wie du glaubst, ob du dein Vertrauen dein Leben in meine Hände legst. Und von da an kam dieser Segensstrom, sage ich mal, mit. Er hat sein Gehorsam gesehen, er segnete seine Familie, die Herde, alles, was mit ihm unterwegs war. Ich hoffe inständig, dass Gott mich nie auf diese Probe stellt, auf dieses Niveau wie Abraham. Dass er mich so hinausschickt und sagt, dass ich so etwas Krasses tun sollte. Aber ich bin überzeugt, dass Gott jeden Einzelnen nicht überfordert, sondern in diesem Bereich, wie er lebt, sagt, ich möchte einfach nur sehen, ob du mir vertraust. Und diese Herausforderung dürfen wir annehmen. Und dann dürfen wir darin in diesem Punkt einfach gehorsam zeigen. Die Fischer, die am See waren und Jesus auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir haben nichts gefangen. Und am helllichten Tag sagt Jesus zu denen, geht raus. Werft eure Netze wieder ins Wasser. Wo jeder normal denkende Mensch sagt, ja, das mag zwar ein schlauer Mann sein, aber von Fischen hat er wahrscheinlich keine Ahnung. Sie haben es gemacht. Sie haben Fische hochgezogen. Und zwar so viele, dass jeder, der im Umfeld war, was davon hatte. Es sind so viele Boote gekommen, die geholfen haben, die Ladung ans Ufer zu bringen. Es sind nicht nur die Fische an sich gesegnet worden, sondern auch das ganze Umfeld, weil sie gehorsam waren. Gott besticht uns nicht, dass wir gehorsam sind. Wir Eltern neigen ja manchmal dazu, dass wir sagen, wenn du das machst, bekommst du das. Es funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Aber Gott besticht uns nicht. Er fordert es einfach ein. Mit dem Hintergedanke, dass wir ihm vertrauen sollen. Und wenn wir ihm vertrauen, dass wir sagen, wir wollen diesen Gehorsam leben, dann wird dieser Segen sprudeln. Gott hat einen genialen Plan. Und dieser Plan möchte er vollenden. Er hat einen Plan gehabt für die Rettung der Menschen, den er mit Jesus durchgesetzt hat und umgesetzt hat. Das konnte er deswegen machen mit Jesus, weil Jesus gehorsam war. Wäre Jesus irgendwann mal an einen Punkt gekommen und sagen, Herr, bis hierhin und nicht weiter, dann wäre diese Rettung erstmal zunichte gewesen. Und wir müssen uns immer eins vor Augen halten. Jesus betont ganz klar, und das steht auch ganz klar drin, Jesus wurde Mensch. Jesus hatte dieselbe Gefühle, dieselben Ansichten wie wir. Und er hatte diesen Gehorsamschritt lernen müssen. Und diesen genialen Plan, den Gott hatte, hat er mit Jesus umsetzen können, weil Jesus gehorsam war. Und er möchte dich einsetzen, er möchte mich einsetzen, ganz persönlich, dass sein Reich größer wird und dass du einen Platz hast in seinem Reich. Und diesen Platz können wir nur dann einnehmen, wenn wir genauso gehorsam werden wie Jesus. Wenn wir diesen Schritt des Gehorsams tun. Dann kann Gottes Plan für dein Leben, der definitiv da ist, der gut ist, und für das Leben der anderen, der kann aufgehen. Die Konsequenz bei Ungehorsam, ob bei Saul oder bei anderen Menschen oder auch bei mir im Leben, tritt nicht sofort ein, diese Konsequenz. Es muss nicht unbedingt sofort diese Konsequenz folgen. Dasselbe ist aber auch für Segen. Segen auf Gehorsam muss nicht unbedingt sofort kommen. Es kann einfach auch mal eine längere Zeit einfach warten und auf sich, ja, und sich auch ziehen. Mag sein, dass dein Lebenshaus, wie gesagt, ziemlich schnell aufgestellt war und dass du sagst, jo, jetzt passt es, ist alles gut um mich herum, ich kann mich im Garten ausruhen, ich sitze auf meiner Liege, habe mein kühles Getränk in der Hand und der Nachbar schuftet immer noch an seinem Fundament. Der gräbt immer noch und will, dass da ein solides Fundament da ist. Und wer von beiden schlauer ist, sehen wir dann, sobald der Sturm da ist, sobald wirklich Einflüsse in dein Leben passieren und wenn dann dein Fundament, dein Haus hält, dann bist du auf dem richtigen Weg. Gott ist ein Gott, der im Überfluss geben möchte. Er möchte, dass dir es gut geht. Und vielleicht bist du heute da, der sagt, im Groben und Ganzen habe ich das soweit, ja, doch alles verstanden. Es ist jetzt auch nicht so kompliziert. Aber es gibt Dinge in meinem Leben, da habe ich noch zu kämpfen. Ich habe noch irgendwo Baustellen, da ist das Haus noch nicht wirklich zu. Da bröckelt vielleicht auch ein bisschen das Fundament. Und wenn da das Wasser reinkommt, das höhlt so langsam aus. Es gibt vielleicht Momente, wo ihr sagt, ich tue mir schwer mit diesem Gedanken, Gott gehorsam zu sein. Dann stell ihn auf die Probe. Dann versuch es doch mal. Ich gebe dir das Versprechen, es kann nicht schlimmer sein wie jetzt. Gott möchte dich segnen. Und wenn da noch eine Klappe verschlossen ist, da noch irgendetwas nicht ganz Gott offenbar worden ist, dass der Strom durchfließen kann, dann nimm heute die Gelegenheit wahr. Bring es Gott und sag ihm, hey, ich habe da noch was. Ich möchte diesen Segen erfahren. Ich möchte dieses in meinem Leben erfahren und ich möchte für mein Umfeld ein Segen sein. Und ich bin überzeugt, und wir können das auch aus der Bibel herausnehmen, dass Gott derjenige ist, der Frieden und Segen im Überfluss euch schenken möchte. Halten wir noch fest für groben Zusammenhang. Lasst uns nicht heute so hinausgehen und sagen, ja, das Gleichnis war gut, aber trotzdem sieht mein Leben so aus wie der Mann im zweiten Abschnitt. Ich habe mein Lebenshaus, ich bin zufrieden, es ist alles in Ordnung. Ich wohne gut, mir geht's gut, aber mehr auch nicht. Mir ist ganz wichtig, war auch so in der Vorbereitung, dass man diese Frömmigkeit, dieses irgendetwas übertünchen wollen, dass das nicht hält. Mir ist dieses Bild da vor Augen gekommen, dieses, das hatte ich mal in Deutschunterricht, das weiß ich noch, außen hui, innen pfui, da war das eine Motzfassade, ja, als Illustration, und hinten dran war das wirklich so eine Holzhütte, kleiner wie so eine Hundehütte, und dieses Bild sticht mir immer so vor Augen, dieses, wow, was für ein herrliches Haus, und gehe ich durch die Eingangstüre, dann kann ich mich einmal umdrehen und dann war es das. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Wir sollen nichts darstellen, nichts irgendwie übertünchen, ja. Es geht darum, dass wir ein solides Fundament, einen soliden Grund haben, der in Jesus gefestigt ist. Er ist dieses Fundament, er ist derjenige, der uns kennt, der uns durch und durch kennt. Wir brauchen ihm nichts vorspielen. Er kennt uns. Und er weiß, wo unsere Probleme sind, er weiß, wo wir Schwierigkeiten haben. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Er lässt es zu, dass wir lernen dürfen. Er stempelt uns nicht sofort ab. Er sagt, ich möchte, dass ich Gemeinschaft mit dir habe. Ich möchte, dass es dir gut geht. Sei mir gehorsam, damit es dir gut geht. Das ist der Hintergrund. Er möchte dich segnen. Und was ich auch ganz gerne im Hinterkopf behalten möchte, Gottes Aufträge, Gottes Plan werden durchgeführt. Die Frage ist nur, in welcher Mannschaft spielst du davon mit? Auf der Seite, die Gottes Plan mit ausführt, oder auf der Mannschaft, die nur zuschaut? Und ich gebe dir eins mit, der Unterschied, der das ausmacht, ist, bist du in dieser Mannschaft, die Gottes Plan mit ausführt, wirst du Segen davon erhalten. Schaust du nur zu, gehst du definitiv leerer aus. Ich möchte, dass wir gemeinsam diese Vorgaben, die Jesus uns gibt und selber durchlebt hat und auch gezeigt hat, dass es geht, im Vertrauen auf Gott, indem, dass wir unser Leben in Gottes Hände legen, dass wir das lernen, im Glauben gehorsam zu sein. Dass wir lernen, in jeglicher Konsequenz sagen, ich möchte Gott gehorsam sein, freudig gehorsam sein und es somit aus Liebe heraus ihm gegenüber auch durchführen. Damit eben unser Haus, unser Lebenshaus aus einem festen Fundament steht. Und egal was von Sturm kommt, egal was an diesem Haus wackelt und rüttelt, dass wir sagen können, ich bin gefestigt im Namen Jesus. Ich gehöre ihm. Und das kann mir keiner wegnehmen, weil ich ihm gehorsam bin. Amen.